Ich will aber zuerst mal sagen, was der systematische Theologe, wie der sich an so einem Tag freut. Weil sehen Sie, normalerweise sind wir das von der wissenschaftlichen Exegese gewöhnt, dass sie uns gewaltig im Regen stehen lässt. Wir wollen eine einigermaßen stimmige Christologie entwickeln und die historisch-kritische Exegese oder auch überhaupt die Exegese liefert uns nur noch irgendwelche Fragmente irgendeines historischen Jesus von dem Das seines Gekommenseins bis irgendwelche abgefahrenen Jesusbilder. Und in der Soteriologie habe ich in den letzten Jahren auch den Eindruck gehabt, also irgendwann bleibt vom Kreuz Christi nichts mehr übrig und auch von den Heilstaten. Und dann darf die Exegese, die Bibelwissenschaft sich auch gar nicht wundern, dass dann eine Dogmatik entsteht aus der puren Hilflosigkeit heraus, wo man dann mit Hilfe von anderen Mitteln, mit bestimmten Systemen, mit bestimmten Abstraktionen meint, arbeiten zu müssen, damit man noch einigermaßen etwas sagen kann zum Thema, was denkt der christliche Glaube über dieses Kreuz, ist das nun ein Heilsereignis oder nicht und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt Christian Stettler zugehört hat und auch dem Benny Kilchör, dann geht mir das Herz auf, weil das ist nun mal auf hohem Niveau Bibelwissenschaft, die mir als Dogmatiker den roten Teppich ausrollt. Da kann ich andocken, ja. Da wird ja die Brücke direkt gesucht. Und was ich jetzt hoffe, ist, dass ein bisschen deutlich wird, die Brücke lässt sich jetzt so über einige dogmatisch angereicherte Überlegungen auch in die Kommunikation vielleicht hineinziehen. Und ich habe das thesenartig gemacht. Und wie gesagt, das ist Dinge, die mich beschäftigen. Und ich mache das so als Angebot. Als Angebot, denk mal drüber nach. Was wäre denn, wenn? Und der Grundton soll sein, die Zeiten stehen gut für die Verkündigung des Kreuzes. Die Zeiten stehen gut. Ich möchte Mut machen. Erste These, erster Vorschlag. Wer selbst aus der geheimnisvollen Kraft des Kreuzes und des Wortes vom Kreuz lebt und theologisch arbeitet, der traut dem Evangelium zu, dass es seine kommunikative Kraft zu allen Zeiten in jedweden Kulturen und sozialen Kontexten entfalten kann. Die verführerische und leicht zugängliche Rede von der modernen Krise des Kreuzes Christi in Lehre und Verkündigung, die erweist sich für mich mittlerweile als sehr abnutzungsanfällig. Also es ist wie immer, häufig reden wir als Theologinnen und Theologen sehr gerne über die Krise von dem und dem, damit wir dann auf der dunklen Krisenhintergrundfolie unsere Theologie verkaufen können. Und für mich scheint aber jetzt die Zeit endgültig reif, dass wir eine andere Position der Perspektive einnehmen, nämlich Mut, Vertrauen und Sehnsucht. Das bedeutet konkret, das Wort vom Kreuz kann und wird Menschen in eine Beziehung des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zu Gott einladen. Und zwar in der Kraft des Geistes, in dem Christus diese Tat auch vollbracht hat. Hebräer 9, Vers 14. In der Kraft des ewigen Geistes brachte er sich selbst als fehlloses Opfer Gott dar. Also dieses Wort vom Kreuz zusammen mit dem Geist, es wird und es kann und es will Glauben stiften. Und die Kommunikatoren des Kreuzworträtsels sind geradezu neugierig und gespannt zu entdecken, wie das Wort vom Kreuz die kommunikativen Potenziale spätmoderner Lebensverhältnisse aufnimmt und entfaltet. Dieser Mut bedeutet für die Kommunikatoren des Evangeliums eine Selbstzumutung. Wissen wir denn selbst noch, was der Stein des Anstoßes wirklich ist, den wir mutig ins Rollen bringen? Sind wir selbst ergriffen vom Kreuzworträtsel? Vorschlag 2. Sich selbst vom Kreuzesskandal anstoßen lassen. Ergriffen zu sein vom Kreuz Christi drückt sich vielleicht am stärksten darin aus, dass ich zugleich entsetzt und erstaunt bin, vor allem von dem, was auf Golgatha geschehen ist. getragen von dieser Emotionalität, könnten Lehre, Zeugnis und Bekenntnis des Kreuzestodes Christi heute im besten Sinne des Wortes anstoßfähig werden. Niemand fragt ohne Emotionen nach Wissen und Erkenntnis. Das müssen wir einfach mal festhalten. Niemand fragt ohne Emotionen nach Wissen und Erkenntnis. Und Wissen und Erkenntnis kommen auch nie ohne Emotionen aus und zielen ja auch auf Emotionen, gerade im Glauben. Das Wissen des Glaubens zielt auf Heilsgewissheit zum Beispiel und so weiter. Ergriffenheit, Entsetzen und Staunen sind die biblisch bezeugten und gegenwärtigen Emotionen, die den Glauben an den Gekreuzigten möglich machen, begleiten und auch kommunizierbar machen. Das kam in den Referaten an einigen Stellen wunderbar raus. Das Entsetzen, das Erschaudern, was ist da passiert, was tut Gott da? Aber zugleich auch das Staunen. Und ich finde übrigens, die Theologie muss das Staunen, sollte das Staunen wieder neu lernen. Eine Theologie des Staunens, weil das ist so prominent auch in der Heiligen Schrift. Vielversprechend scheint mir, wenn wir uns jetzt gegen den Mainstream moderner und auch spätmoderner Kreuzeslehre und auch Verkündigung, wenn wir uns das Erschreckende, das Schauderhafte und Entsetzliche des Kreuzes zumuten, denn dahinter steckt sein Skandal und seine anstößige Ärgerlichkeit. Entsetzlich ist das Kreuz Christi letztlich dann, wenn Gott in Christus war. Das hat Christian heute Morgen auch deutlich gemacht. Wenn wir es hier nicht mit Gott zu tun haben, dann können wir das Ganze sowieso vergessen. Dann ist das, wie du gesagt hast, der Tod eines x-beliebigen von Millionen äußerst entsetzlicher Tode. Aber es hat für uns überhaupt gar keine Bedeutung. Denn wenn Gott in Christus war, also 2. Korinther 5, Vers 19, dann haben wir es in einer geheimnisvollen Weise mit einem trinitarischen Drama zu tun. Es findet seinen schrecklichen Höhepunkt darin, dass der Sohn Gottes die Gottverlassenheit des Sünders durchleidet, während der Vater die Kindeslosigkeit auf sich nimmt. Wie ist es möglich, dass die ewige, vollkommene und glückliche Liebe von Vater, Sohn und Geist so durchkreuzt wird? Wie ist das möglich, dass der ewige Sohn, der in seiner vollkommenen Liebe immer eine Antwort auf die Gebete des Vaters bekommt, im Garten Gethsemane und dann vor allen Dingen auf Golgatha selbst, die Erfahrung der Gottesfinsternis, der Gottesferne und auch des unbeantworteten Bittgebets hört, sodass da nur noch Verzweiflung und Dunkelheit übrig bleibt. Das lässt mich erschaudern. Das, finde ich, ist die schlimmste Grässlichkeit, das Entsetzlichste. Und das löst jetzt auf Seiten des Menschen ein dunkles Entsetzen aus. Da fragt man sich ja, wie schlimm muss es um mich stehen, wenn Gott selbst dies für mich getan hat? Wenn das Heil und Glück meines Lebens einen solchen schlimmen, für Gott selbst so entsetzlichen Heilsakt erforderlich macht. Tja. Und wenn ich jetzt dabei bin und frage, wie schlimm muss das um mich stehen, dann ist das eine ärgerliche Zumutung. Und wenn ich das jetzt nicht so toll finde, dass ich in irgendeiner Weise eben durchaus auch Seiten an mir habe, die etwas damit zu tun haben könnten, dass Gott zu solchen Heilsmitteln und Heilsaktionen greift, dann kann man sich diesen ärgerlichen Anstoß natürlich dadurch entziehen, dass man das Kreuz eben nicht als den Realgrund, sondern nur noch als den Erkenntnisgrund des Heils versteht. Das ist eine der prominentesten Lösungen. Ja? Also, die Störche kommen, es wird Frühling. Da ist uns jetzt allen klar, das Kommen der Störche ist natürlich nicht der reale Grund dafür, dass es Frühling wird. Frühling wird es aus einem anderen Grund. Aber die Störche sind der Erkenntnisgrund für den Frühling. So, Martin Kähler hat in seinem Buch über die Versöhnung den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er der gesamten neuzeitlichen Versöhnungslehre vorwirft und sie fragt, hat Christus bloß irrige Ansichten über einen unwandelbaren Sachverhalt korrigiert oder hat Christus am Kreuz einen neuen Sachverhalt gestiftet? Und ich meine, wenn man auch nur einigermaßen ernst nimmt, was dieser Kreuzesakt für Gott selbst als dreieinigen Gott bedeutet hat, dann ist das schon absurd zu denken, dass das Kreuz also lediglich so ein Mittel ist, um uns irgendwie eine Art von Liebe zu zeigen, die wir halt sonst als Sünder nicht erkennen können. Ich möchte das nicht geringschätzen. Die Macht der Sünde ist tatsächlich, dass sie mir ein Verständnis und eine Hingabe und einen Glauben an die Liebe verdunkelt. Das Kreuz ist sehr wohl Erkenntnisgrund für die Liebe Gottes. Aber es wäre für mich viel zu wenig, es dabei zu belassen und dadurch dieses Anstößige, was ist mit uns Menschen falsch, dass so ein Akt nötig wäre, aus der Welt zu schaffen. Unerlässlich für den christlichen Glauben und auch die Kommunikation seines zentralen Heilsereignisses ist es nun, dass aus dem Entsetzen ein Staunen wird. Also ich glaube, das ist so wie eine Art Durchgangsphase. Wie schlimm steht es um diese Welt und um mich, um die Menschheit, um uns alle, dass so ein Akt nötig ist. Aber jetzt, wer weiterliest in der Heiligen Schrift, kommt dann zum Staunen. Wie sehr muss Gott uns lieben, dass er, noch während wir ihm Feind sind, sich durch diesen Akt mit uns und durch diesen Akt mit sich versöhnt hat. Das klingt zum Beispiel im Psalm 8 an. Was ist der Mensch für ein besonderes Wesen, das Gott seiner gedenkt und sich seiner annimmt? Also wir kommen durch eine durchaus negative Anthropologie auch zu einer sehr hohen und schönen Anthropologie. Und das wäre für mich jetzt das Staunen des Kreuzes. Das Kreuz ist somit für in meinen Augen der Realgrund des Heils und der Erkenntnisgrund für die Liebe Gottes. Aber auch hier enthüllt sich dem Glauben ein weiterer Skandal, ein Anstoß, der wiederum Gott aus dem Kreuzesereignis herausstößt. Ein Gott, der nicht anders als in der peinlichen Ohnmacht des Sterbens sein Heilsziel aufrechterhalten und verwirklichen kann, das wäre ja wohl ein äußerst törichter Gott. Das Spottkruzifix vom Palatin in Rom. Alexamenos betet seinen Gott an. Hier wird nun Gott auch wiederum anstößig wie rausgestoßen aus dem Kreuzesereignis. Wir haben es hier gar nicht mit Gott zu tun, denn unsere Vorstellungen, unsere Gottesbilder von einem Allmächtigen, von einem Gerechten, von einem Allweisen und von einem gütigen Gott widersprechen dem natürlich total. Und ich denke, wir sind hier bei dem, was Paulus tatsächlich das Ärgernis des Kreuzes und das Anstößige nennt, das, was in unseren Augen einfach nur dumm, peinlich, töricht und schwach ist, ist bei genauerer Betrachtung die ultimative Offenbarung und auch der ultimative Vollzug der göttlichen Macht und der göttlichen Weisheit. Der Anstoß besteht also hier darin, dass auch die gottesfürchtigen und gläubigen Gottesvorstellungen vom Allmächtigen, vom Gewaltigen, ich sage bewusst vom Gewaltigen, weil wir haben ja hier bei dem Thema auch eine begriffliche Unschärfe. Das Englische kann zwischen Force und Violence unterscheiden. Unser deutscher Begriff Gewalt kann das gar nicht. Ja, wir tapsen hier ja rum, deswegen machen wir so mit gewalttätig oder brutal und Gewalt bedeutet aber auch gewaltig, der kann was, der will was, der bewegt was. Ja, das Kreuz ist ein gewaltiger Heilsakt. Da wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Ja. Das Bild vom, aber ich glaube, unsere Gottesbilder werden am Kreuz Christi auch durchkreuzigt. Und das ist der Skandal, den wir uns nicht entziehen dürfen. Das tiefste Rätsel des Kreuzes Wortes hat sich für mich nach vielen Jahren, wo ich mich abarbeite an diesem Kreuzworträtsel, hier festgesetzt. Ich formuliere es mal persönlich. Wie konnte Gott es wagen, mich derart zu lieben, dass die damit einhergehende menschliche Freiheit, zu lieben oder nicht zu lieben, für ihn das Risiko birgt, am Kreuz zu enden? War Gott nicht allzu naiv, als er mich aus Liebe geschaffen hat? War Gott nicht naiv, als er mich den und uns Menschen die ersten Freigelassenen seiner Schöpfung aus Liebe sein ließ? War dieser Gott nicht ein leichtfertiger Gesell, als er die Geschichte des Heils mit diesem unfassbaren Akt der Liebe begann, mit der Schöpfung? Als er wollte, dass seine Heilsgeschichte zutiefst eine Geschichte der Liebe wird. Also, ich fände das mal hochinteressant, so über das Kreuz zu predigen, nach dem Motto, wie bescheuert muss ein Gott sein, der sich auf ein Verhältnis zu uns Menschen einlässt, sodass er aufgrund dieses Verhältnisses zum guten Schluss am Kreuz endet. Ich würde auch dafür plädieren, diese Spannung nicht allzu schnell aufzulösen, sondern einfach mal diesen Karfreitag und diesen Karsamstag, vielleicht auch mit einer Theologie der drei Tage, wie wir sie in der Theodramatik von Hans-Urs von Balthasar lesen können und von manchen anderen, das mal auszuhalten und die Gemeinde in den Gottesdiensten in diesen drei Tagen eben nicht allzu schnell mit Ostern wieder zu beruhigen, nach dem Motto, so schlimm war es nicht. Das ist schlimm. Das ist etwas Grässliches für Gott. Also das wäre für mich auch so eine Karfreitagspredigt, so nach dem Motto, also ein Gott, der in Liebe so offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Die Kommunikation des Kreuzworträtsels kann auch darin zum Ziel kommen, dass Menschen offen und ungeschminkt begründen und sagen, ich glaube da trotzdem nicht dran. Ja? Dass sie also all diesen Skandalen und Skandälchen, die ich jetzt so kurz angedeutet habe, dass sie sagen, nee, ich habe gute Gründe, nicht an Gott zu glauben oder nicht an das Kreuz zu glauben. Ich wollte an dieser Stelle eine wunderbare kleine Geschichte vorlesen. Damals, als Navid Kermani zusammen mit Christian Karl Lehmann und Peter Steinacker und noch mit einem Juden den Hessischen Kulturpreis empfangen sollte, vor 11 Jahren, 2009, da haben sich die Theologen geweigert, weil Kermani sich geäußert hat und hat gesagt, er kann an dieses grässliche Kreuz nicht glauben. Und Michael Herbst und Heinz-Peter Hempelmann erzählen in ihrem empfehlenswerten Buch vom gekreuzigten Gott, reden diese Geschichte noch einmal nach. Und sie sagen, es ist schon erstaunlich, dass der Muslim, der gläubige Muslim, den Skandal des Kreuzes besser erfasst hat als die Herren Kardinäle und Theologen. Denn die neigen dazu, das Kreuz als niedliches Symbol so einzuhegen, dass man sich daran nicht mehr stößt. Sodass eigentlich der Muslime näher am Geheimnis des Kreuzworträtsels dran war als die Theologen. Das finde ich eine wunderschöne Geschichte, die uns viel, viel sagen kann. Vorschlag 3. Ja, also das ist vielleicht nochmal zum Verdeutlichen, wie jetzt aus Unheil wird Heil. Aus Schwachheit wird Stärke durch das Kreuz, aus Torheit Weisheit, aus Hässlichkeit wird Schönheit. Das Thema Schönheit wird in der Erlebnisgesellschaft als Ästhetikgesellschaft, das ist so prominent. Reden wir doch einmal auch über das Kreuz Christi als eine ganz besondere Form gekreuzigter Schönheit. Jesaja 53, der war hässlich und keiner von uns hat an ihm was Göttliches, geschweige denn was Schönes gefunden. Und den Zuhörern in Predigten oder auch unseren Studenten mal deutlich zu machen, was das für eine geheimnisvolle Schönheit ist, diese gekreuzigte Schönheit. Und was könnte das für ein Evangelium sein für alle Menschen, die heute in einer schönheitswahn Gesellschaft immer wieder darauf stoßen, dass sie nie perfekt sein werden. Dass alle Schönheit auf dieser Erde unter den Bedingungen der Sünde immer gekreuzigte Schönheit ist. Aus Tod wird Leben, aus Fluch wird Segen, aus Verlassenheit, aus Gottverlassenheit wird Gemeinschaft. Es wird natürlich jetzt schon deutlich, kommunizieren können wir das Kreuz Christi niemals, letztlich wirklich niemals ohne die Auferstehung. Es ist ein Heilsakt, den wir wirklich zusammenhalten müssen. Ja, diese Dramatik wird ja auch in der Kirchengeschichte deutlich durch diese Darstellung der Trinität, wo der Vater die Taube in der Hand, in seinem Schoß den gekreuzigten und gestorbenen Sohn hält. Da gibt es noch andere Darstellungen. Das überspringe ich jetzt. Also ein Skandal, den würde ich vielleicht wirklich so formulieren in einer kruziformen Predigt heute. Ein Gott, der Liebe wagt, ein Gott, der sich einmischt, ein Gott, der sich die Hände beschmutzt, ein Gott, den ich nicht verstehe. Wie kann einer so lieben? Aber ich berge mich in diesem Rätsel des Kreuzes
und ich liebe es und ich lebe davon und ich bete es an. Vorschlag 3, das Kreuzworträtsel bescheiden kommunizieren. Wenn schon das Neue Testament selbst es nicht für nötig erachtet, uns die eine Begrifflichkeit zu kommunizieren, mit der die Heilsbedeutung des Kreuzes Christi auszusagen wäre, dann dürfen auch wir uns in der Kommunikation jeweils auf eine der vielen Deutungsmöglichkeiten beschränken. Ich kürze das jetzt auch ab. Es ist ja nur schon interessant, wenn man einmal herangeht an das Kreuzesgeschehen und fragt, wer ist hier beteiligt und was geschieht am Kreuz in welcher Relation? Es wird schon richtig kompliziert, nur wenn man das Kreuz mal wirklich versteht. Danke, Christian, für den Hinweis, es ist der Akt des dreieinigen Gottes, opera trinitatis ad extra sunt in divisa. Wir können das nicht auseinanderreißen. Jetzt nur schon, wie verhält sich der dreieine Gott hier am Kreuz gegenüber der Sünde und dem Bösen und auch gegenüber den Menschen? Ja, also er liefert sich ja einerseits den Mächten des Bösen und der Sünde aus und er erleidet sie. Er erleidet sie, um sie gerade durch dieses Erleiden ja zu überwinden, zu besiegen. Die Macht der Liebe erweist sich als stärker als die Macht des Bösen und der Sünde und des Teufels. Andererseits nimmt Gott den Widerstand des Menschen in seine trinitarische Gemeinschaft und er nimmt auch seinen Widerstand gegen den sündigen Menschen in seine trinitarische Gemeinschaft, um den Beziehungsbruch zu überwinden, den Menschen mit sich zu versöhnen und ihm Anteil an dieser trinitarischen Gemeinschaft zu geben. Wenn wir jetzt nur einmal überlegen, und stehen bleiben bei der großen Erzählung und bei, ich nenne es jetzt doch mal auch bei der Kategorie, bei der Sinnkategorie oder auch bei der Deutung, bei der Deutungskategorie Erlösung. Ja? Gucken Sie sich mal an, wenn man das jetzt nochmal aufgliedert, was passiert in der Relation zwischen Vater und Sohn, was passiert in der Relation zwischen Sohn und den Mächten des Bösen und den Menschen. Und das ist irrsinnig komplex. Es ist zum Beispiel hochinteressant, mal zu überlegen und das auch biblisch zu begründen, dass der Sohn stellvertretend für den Vater die Sünde der Welt erleidet. Dass der Sohn stellvertretend für uns Menschen den Zorn des Vaters erleidet. Dass der Vater wiederum aber auch in gewisser Weise an dieser Sünde mitleidet. Dass der Sohn stellvertretend für Gott sich den Mächten der Finsternis ausliefert. Also die Beziehungen und auch das Phänomen der Stellvertretung, das ist so komplex und vielfältig. Lange Rede, kurzer Sinn. Das führt dazu, dass ich sagen würde, in der Kommunikation des Evangeliums weniger ist mehr. Menschliche Kommunikation ist dadurch begrenzt, aber zugleich auch gesegnet, dass wir nicht alles auf einmal sagen können. Selbst wenn wir alles verstanden hätten, kriegen wir das nie kommuniziert. Und wir haben's ja, wir werden es nie verstehen. Und deswegen wäre mein ermutigender Vorschlag, beschränken wir uns auf einen Aspekt. Also ich habe zumindest damit in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht, mich in der Predigt, in der Verkündigung auf einen Aspekt zu beschränken und den wirklich narrativ, aber durchaus auch dogmatisch, also auch lehrhaft und durchaus auch im Aufgreifen dieser wunderbaren biblischen Geschichten und Details, den zu entfalten. Sobald ich zwei oder drei Aspekte in eine Predigt packe oder die dann auch noch vermische, wird es problematisch. Und damit komme ich zum vorletzten Punkt. Passioniert vom Kreuz Christi reden heißt für die Kommunikatoren, die Kommunikation des Kreuzworträtsels verlangt von uns theologische Knochenarbeit, die sich am Ende lohnen wird. Was meine ich damit? Wer das jetzt berücksichtigt, diese unterschiedlichen Relationen, und wer das berücksichtigt, diese wunderbare Vielfalt von Begriffen, von Metaphern, von Deutungsworten und von ganzen narrativen Welten, die vom Alten Testament herkommen, ja hinter diesen Abstrakta, Erlösung, Sühne, Versöhnung, Rechtfertigung und so weiter liegen. Ja. Wer das aufnimmt, der sollte das eben auch so aufnehmen, dass er sich einer Gefahr bewusst wird.
Wenn du nämlich diese Relationen miteinander vermischst, dann kommt zum Beispiel raus in der Theologiegeschichte, dass der Sohn das passive Strafobjekt oder das Opfer, und jetzt Opfer im Sinne des lateinischen Victima, du Opfer, du Victim, ja, im Englischen, des Vaters ist. Das kann aber nur passieren, wenn du völlig vergisst und wenn du die Relationen vermischst. Das, was zwischen dem dreieinigen Gott und einerseits den Mächten der Sünde, der Hölle, des Teufels geschieht und dem Menschen und so, das darf man nicht einfach eins zu eins vermischen mit dem, was zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist geschieht. Ja? Oder ein anderes Beispiel. Der Gedanke, dass Gott durch den Opfertod seines Sohnes versöhnt werden muss, in seinem Zorn beschwichtigt werden muss, dass er durch Christi Tod sozusagen von unversöhnlich auf versöhnlich, von gerecht auf gnädig umgestimmt wurde, beruht auf einer Vermischung von Versöhnung und Erlösung. Ja? Also, wenn du eben jetzt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es notwendig war, dass durch diesen in meinen Augen gewaltlosen Akt des Kreuzes die Gewalt der Sünde und des Bösen durchbrochen wird. Das war notwendig, das ging nicht anders. Aber das war nie und nimmer eine Voraussetzung, die bei Gott erfüllt werden müsste, damit er vergebungsbereit oder versöhnlich ist, sondern Gott will vergeben, Gott will versöhnen, Gott will das. Also wenn wir das aber miteinander vermischen, da kommt das ganz, ganz schräg raus. Da gibt es noch ganz, ganz viel dazu zu sagen. Das Letzte, der Zeitgeist vermag uns zu zeigen, welche Themen und Geschichten auf Resonanz stoßen, weil sie die tiefen Sehnsüchte und Hoffnungen der Menschen berühren. Hier bieten sich laufend Haftflächen für eine gegenwartsbezogene und plausible Verkündigung des Kreuzes Christi. Ein paar Stichworte zum Schluss. Geschichten von der Wiederherstellung zerbrochener Beziehung durch Vergebung. Wir haben wunderbare Filme, wir haben wunderbare Geschichten. Ich habe letztens eine Dokumentation des Schweizer Fernsehens gesehen, was es bedeutet oder bedeuten kann, wenn Eltern, deren Tochter ermordet worden ist, dem Mörder in einer geheimnisvollen Weise vergeben können. Und in dieser Dokumentation wurde aber auch deutlich, dass das fast eine unmögliche Möglichkeit ist. Aber was dort an Heilung geschehen kann, wo man sehr wohl deutlich machen und plausibilisieren kann, dass die Vergebung der Sünden durch das Kreuz Christi also etwas ist, worauf wir heute nicht verzichten können. Ja? Oder Geschichten von der Überwindung des Bösen mit den Mitteln des Guten und damit auch die Entmythologisierung des Mythos von der erlösenden Gewalt. Wir sind ja eigentlich seit Anfang der Menschheit ertrunken in dem Mythos, dass Gewalt durch die bessere, geschicktere, machtvollere Gegengewalt gelöst und beendet werden kann. Wir sind wie verheddert in diesem Mythos von der erlösenden Gewalt, und das Kreuz ist ja meines Erachtens der große Beweis Gottes. Das Böse wird nicht überwunden mit noch mehr Bösen, sondern das Böse wird mit Gutem überwunden, mit einem Akt der Liebe und der Hingabe. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Netflix mal viele Serien beleuchtet, die machen wunderbar deutlich, Gewalt mit Gewalt ausgleichen zu wollen, Gerechtigkeit zu verstehen nach dem alten Muster, wie du mir, so ich dir. Und als würde sich dann das verletzte Opfer von einer schwerwiegenden Tat irgendwie besser fühlen und heil werden können, wenn es zurückschlägt mit gleicher Miene, mit gleichen Mitteln. Wir haben gerade auf Netflix wunderbare Serien, die das Entmythologisieren helfen. Und da haben wir riesige Haftflächen vom Kreuz. Ja, ich schließe das da ab. Vielleicht noch kurz zum Beispiel. Luther erkannte im geängstigten Christus von Gethsemane und auf Golgatha, dass er in seiner Angst und Heilsungewissheit eben haargenau nicht von Gott verdammt war, sondern dass seine Angst ein Hinweis auf seine Konformität mit Christus war. Das wäre auch mal eine Möglichkeit, Golgatha und Gethsemane zu verkündigen aus der Sicht eines einsamen, eines geängstigten, eines leidenden Christus, der nach Hebräer 4 gerade deshalb, weil er so wurde wie wir und gelitten hat in allem wie wir, der würdige und legitime hohe Priester ist, der uns jetzt am Heiligtum vertreten kann. Darf ich euch noch was Witziges zum Abschluss lesen? Ich halte das für völlig überholt zu sagen, ach, das geht doch alles nicht mehr mit Schuld, Sühne, Vergebung und so weiter. Ich habe mal in den Zeitgeist hineingehört und habe da letztes Jahr, als wir über Sünde angefangen haben nachzudenken, auf unserem Afbet-Studientag, habe ich angefangen, einen Text zu schreiben. Und der ist mittlerweile immer besser und witziger geworden. Bausünden verschandeln die Stadt und lassen sich nur mit der Abrissbirne behandeln. Verdient hat trotzdem jemand dran vor langer Zeit. Ach ja, die guten alten Jugendsünden, ha, sind mega peinlich. Einmal online wirst du sie nie wieder los. Das Internet vergibt nicht. Die Bilder deiner Modesünden bleiben am Online-Pranger. Google löscht nicht. Wenn Adam und Eva wegen eines Früchtchens aus dem Garten geflogen sind, dann haben sie den Obstsalat. Aber warum dürfen die Steuersünder eigentlich noch in ihren Paradiesen rumhängen? Ups, das beurteilt man in der Schweiz ein wenig anders. Dafür bestrafen wir hier aber die Temposünder. Sowas von. Wo wir gerade dabei sind, Verkehrssünden. Nein, das hat nichts mit Sex zu tun. Aber manchmal sind sie halt leider doch geil. Vor allem die Verborgenen. Blitz dich selbst. Hab ich gerade geil gesagt? Was für eine Inflation und Verrohung des Sündenvokabulars. Die Parksünderin wird so fast zur Kriminellen. Aber dass der Alkoholsünder vielleicht sein Leben ersäuft, vermutet man kaum noch hinter dem Wort. Vergiss es, ein kleiner Flirt hat noch niemand geschadet. Es gibt Menschen und Erlebnisse, die sind eine Sünde wert. Bitte verführ mich, du bist so sexy, so süß, einfach cremig, sahnig, so schokoladig und oh, fettig, fettig. Kommt her zu mir alle, ihr Diätsünder, die ihr ausgemergelt und unterzuckert seid. Ich will euch erquicken, nehmt auf euch meine Waage, denn meine Kalorien sind sanft und meine Laster leichter als das Weight. Euer Watcher, ihr gönnt euch ja sonst die ganze Woche nichts. Ich bin dein Cheating Day. Stattdessen malen andere den Teufel an die Wand. Übertreibt es nicht, ihr missionarischen Gesundheitsfanatiker. Eure Ernährungssündenlehre macht mir mehr Angst als die 7 Todsünden der Kirche. Ihr veganen Spaßverderber, wollt ihr mich bekehren? Lasst mir doch ein wenig Lust beim Essen, die Lust des Fleisches. Jetzt bleibt mir doch glatt der Kloß im Hals stecken, wenn ich daran denke, wie sehr ich auf Kosten des blauen Planeten im Steakhaus sitze. Allein die Güllegrube der Tiere stinkt zum Himmel wie ein Sündenpfuhl. Wohin damit? Na klar, wir hauen den Wäldern einfach noch mehr Weideland ab und versprühen den ganzen Mist. Wie wär's mit weniger Fleisch, dafür Bio? Na, kann man machen, den Tieren zuliebe wird dann halt leider sündhaft teuer. Von wegen keine Angst mehr vor dem Sündengericht am Ende der Welt. Ihr Umweltsünder werdet den Zorn der Mutter Natur über uns bringen, bis uns der Wasserspiegel an der Halskrause steht. Aber die Christen haben sich schon immer damit beruhigt, dass alle Klimasünden in den Tiefen des Meeres versenkt werden. Genug Wasser, um unsere Hände in Unschuld zu waschen. Funktioniert doch gut. Alle tun es, jeder weiß es und die Masse empört. Empört sich, wenn es aufgedeckt wird. Ich rede von den Dopingsündern, gesponsert von den großen Marken, damit es immer krasser, schneller, höher und weiter wird. Mit Sponsorengeldern kann man sich Olympia kaufen. Ach ja, und wir wollen live dabei sein. Für die Übertragungsrechte verkaufen wir unsere Seelen an die Dauerwerbung. Was für ein freier Sündenfall aus der Höhe des himmlischen Sky-Abo. Tief gefallen seid ihr, ihr Sünderstaaten. Mit dem Finger zeigen wir arrogant auf euch und machen hintenrum richtig Rendite mit euren Wirtschaftssünden. Wir haben euch gnädig erlöst aus euren Finanzsünden und seid froh, weil die passenden Sündenböcke für eure Gier gefunden sind. Sorry, dumm gelaufen, ihr schwarzen Schafe aus den Bad Banks, ihr einsamen Optionssünder von der Wall Street. Eure Investmentbank machen wir zum Sünderbänkchen, bevor wir euch öffentlich zur Schlachtbank führen. Wie kamen wir nur auf die Idee, wir könnten das nervige Thema Sünder einfach mal hinter uns lassen? Als wäre es nur eine Masche der Kirche gewesen, mit der sie viel Kohle gemacht hat. Und die Fairtrade-Industrie? Geben die denn alles selbstlos an die Produzenten weiter? Vielen Dank jedenfalls, wenn ich mir mein schlechtes Gewissen mit immer faireren Ablasslabels beruhigen kann. Also der Zeitgeist spielt uns durch das Sündenvokabular einer durchschnittlichen NZZ oder FAZ bis zu über 50 Begriffe zu. Wenn wir die intelligent verwenden, können wir dieser Gesellschaft deutlich machen, das Wort vom Kreuz ist aktuell. Applaus
Thank you.